Hier oben will jeder hin. Also im übertragenen Sinne, ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, weil ich habe Höhenangst. Also ich nehme einiges auf mich für euch. Aber so im Leben kann diese Leiter hier ein Bild sein dafür, dass man nach oben möchte. So die Karriereleiter, die ist ja sprichwörtlich, ne? Also sei das, was auch immer Karriere für dich ist. Eine gute Stellung im Job, vielleicht viel Geld, soziales Ansehen, aber auch eine glückliche Familie, Frieden, Harmonie, viele Kinder. All das sind Dinge, wo Leute sich anstrengen, diese Leiter nach oben zu kommen. Dieses Emporklimmen, das gibt es nicht umsonst. Ich habe einen Freund, der ist Anwalt, hat sich selbstständig gemacht, hat 20 Angestellte. Und er meinte irgendwann mal zu mir, du Chris, weißt du, ab einem gewissen Punkt, es ist dann wurscht, ob du 10.000 im Monat mehr oder weniger verdienst. Es macht keinen Unterschied mehr. Ich war dann kurz davor, in mein Bier zu weinen. Er meinte, ja, aber dafür habe ich auch einen Preis bezahlt. Sonntag hieß die letzten 15 Jahre, ich gehe erst um 8 Uhr morgens ins Büro. Kann man haben, muss man nicht. Und auch eine andere Sache kostet. Hier oben ist Gott, also landläufig sagt man das so, ne? Oben ist Gott, unten sind wir. Und diese Leiter ist das Bild dafür, wenn Menschen versuchen, zu Gott zu kommen. Hier hoch, da will doch jeder hin. Dahin zu Gott. Und da gibt es ganz verschiedene Ideen, die Menschen ausprobieren, um hier hochzukommen. Die einen versuchen, ein sittlich gutes Leben zu führen. Sich an Regeln zu halten, ein guter Vater, ein guter Ehemann zu sein, Geld zu spenden für soziale Einrichtungen, alles richtig zu machen. Oder wenn man so ein bisschen mehr religiös angehaucht ist, dann spendet man Geld für Kirchen, dann oder die armen Kinder in Afrika. Man betet, man liest Bibel, man geht in die Kirche, in die Gemeinde und versucht irgendwas zu tun, um hier hochzukommen. Weil hier wollen doch alle hin. Also sogar meine atheistischen Freunde würden sagen, ja klar, weißt du, wenn es einen Gott gibt, dann Paradies und so, da wäre ich schon gern dabei. Aber auch das ist anstrengend. Reicht es wirklich am Ende? Weihnachten stellt an dem Punkt alles auf den Kopf. An Weihnachten nämlich hat Jesus was gemacht. Da ist Jesus diese Leiter runtergestiegen. Der ist runtergekommen, weil er gemerkt hat, anders funktioniert das nicht. Die Menschen ackern sich ab, da hochzukommen und sie schaffen es einfach nicht. Es reicht nie. Egal, wie du dich anstrengst, egal, was du tust, egal, was du lässt, du wirst da oben nicht ankommen. Darum ist Jesus runtergestiegen. Und in der Geschichte heute geht es genau um diese Themen. Es geht darum, dass jemand runtergekommen ist. Jesus und noch jemand anders, der zuerst krampfhaft probiert hat, nach oben zu kommen. Ich darf euch den Predigttext von heute vorlesen. Der steht in Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zachäus war ziemlich zwiegespalten, muss man sagen, was diese Leiter angeht. Auf der einen Seite war er ganz oben, auf der anderen Seite irgendwie doch ganz unten. Es gab in der israelischen Gesellschaft damals ein paar Dinge, das waren absolute No-Gos. Dinge, die hat man nicht getan, nicht gemacht, auf keinen Fall. Und eines dieser Dinge war, man arbeitet nicht mit den Römern zusammen. Das war de facto Gesetz. Denn die Römer, das waren Heiden, das waren die Besatzer, das waren die, die uns unterdrückt haben, die uns unser Land weggenommen haben, die uns fremde Götter aufgezwungen haben, und mit denen haben wir nichts zu tun. Die Römer waren aber auf die Mithilfe der einheimischen Bevölkerung angewiesen und haben sich Leute gesucht, die die Drecksarbeit für sie machen, zum Beispiel Zoll einnehmen. Und das waren dann Leute, die waren gleich doppelt unangesehen. Zoll zahlt niemand gerne. Ja, also wenn man über eine Brücke will und dann Geld dafür bezahlen muss, das findet man eigentlich immer doof. Und wenn derjenige dann auch noch dieses Geld den Römern weitergeben muss, ist das gleich noch mehr doof. Und wenn der dann auch noch mehr nimmt, als er eigentlich müsste, geht das ja gar nicht. Aber eigentlich hatten die Zöllner keine andere Möglichkeit, weil ihre Tätigkeit an sich hat sie schon ausgegrenzt. Und sie mussten ja von irgendwas leben. Die Römer haben anscheinend nicht sonderlich gut bezahlt. Und so hatte man die Möglichkeit, noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Zachäus war der Oberste der Zolleinnehmer. Der hat das wahrscheinlich nicht aus Not nur gemacht, sondern auch aus Raffgier. Der war ziemlich reich geworden dadurch. Und jetzt kommen wir diesem Dilemma, in dem er steht, nahe. Auf der einen Seite war der auf der sozialen Leiter ganz unten. Mit so jemandem wollte man nichts zu tun haben. Der geht mit den Römern einen Weg, der nimmt uns Geld ab, der erpresst uns, der betrügt uns. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Auf der anderen Seite war Zachäus ganz oben. Denn bei dem kommen zwei Dinge zusammen, die sehr attraktiv sind. Geld und Macht. Zachäus war einflussreich. Zachäus hatte Möglichkeiten. Wenn der bei den Römern ein gutes Wort eingelegt hat, dann gingen vielleicht manche Dinge. Also hat man ihn irgendwie gebraucht. Aber auch diese Stellung da oben hat nicht dazu beigetragen, dass man ihn geliebt oder anerkannt hätte. Im Gegenteil. Man war von ihm abhängig, man hat ihn gebraucht, aber man wollte eigentlich nicht. War niemand, den man zu seiner Geburtstagsparty eingeladen hat. Und wie weit das ging, merken wir an dieser Geschichte. Da kommt Jesus entlang und Zachäus will ihn sehen. Und der Typ war auch noch klein. Ungünstige Kombi, und er kommt nicht durch. Die Leute stehen vor ihm, und ich kann mir vorstellen, wie Zachäus hingegangen ist und sagt: Entschuldigung, ich sehe nichts, würdet ihr mich mal bitte vorbeilassen? Nee, vergiss es. Okay, dann kommen die Ellbogen zum Einsatz. Zachäus probiert sich durchzuschieben, die schließen die Mauer. Was für eine Demütigung, wenn alles Bitten, wenn alles Drängeln nicht hilft, würde man heute Mobbing nennen. Und dann setzt Zachäus dem selbst noch die Krone auf und klettert auf einen Baum. Und das macht man als erwachsener Mann nicht. Nicht in der Öffentlichkeit. Und ich kann mir vorstellen, wie diese Leute da standen und gesagt haben, guckt ihn euch an, jetzt klettert er tatsächlich auf den Baum. Es hat funktioniert. Unsere Ausgrenzungstaktik hat geklappt. Viel mehr wissen wir über diesen Zachäus nicht. Wir wissen nichts über seine Familie, wir wissen nichts über sein Leben, wir wissen nicht, warum er Zöllner geworden ist, warum er sich da emporgearbeitet hat, keine Ahnung. Aber er ist ein Prototyp für diese Leiter, für dieses nach oben wollen, für dieses mehr haben wollen, sich was erarbeiten wollen. Und er ist ein Prototyp für Weihnachten. Denn für Kerle wie diesen Zachäus kommt Jesus die Leiter runter. Macht er sich auf den Weg ganz nach unten, um diesen Typen zu begegnen, ruft ihn. Und was das jetzt genau mit Weihnachten und mit uns zu tun hat, das gucken wir uns jetzt im weiteren Verlauf mal genauer an. Und als ich das Ganze vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, wenn ihr euch von Weihnachten neu erleben, dieses Ding hier merkt, diese Leiter auf der Bühne, wo ich hoffe, dass sich möglichst viele von euch vorher gefragt haben, welcher Depp hat die denn da stehen lassen? Dann ist schon ganz viel gewonnen. Wenn ihr euch merkt, dass Weihnachten wie diese Leiter ist, das Symbol dafür, dass Jesus von oben nach unten kommt. Das ist nämlich der Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Das verwundert vielleicht den einen oder anderen, aber ich finde Religion total doof. Denn Religion bedeutet, ich als Mensch versuche, diese Leiter hochzukommen. Mit meinen Guttaten, mit meinem Engagement, mit meinem all dem. Und ich kenne mich, ich schaffe das nicht. Evangelium bedeutet, Jesus klettert die Leiter runter. Und das erleben wir an Zachäus. Das ist der Kern des Auftrages von Jesus. Den lesen wir in Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Für diese miesen Typen kommt Jesus in die Welt. Und ich muss euch sagen, ich habe mit diesem Punkt manchmal ein Problem. Nicht inhaltlich, aber es in meinem Kopf auf die Reihe zu kriegen. Jesus kommt für die Verlorenen, für die Kaputten, für die Sünder. Ja, ich bin schon kein perfekter Mensch, das weiß ich. Aber ganz so schlecht bin ich doch nicht. Guckt euch mal um hier. Lauter hübsche Menschen, die ihr Leben im Griff haben, die erfolgreich sind, die wissen, wie sie im Leben durchkommen. Wir sind doch keine Zöllner. Wir sind, ja, wie gesagt, dass wir nicht perfekt sind, wissen wir alle, aber sind wir wirklich ganz so schlimm? Es geht oft schnell, dass wir uns bei diesen biblischen Geschichten mit diesen Sündertypen identifizieren. Mit dem Zöllner Zachäus, mit dem verlorenen Sohn, der zurückkommt, mit dem verlorenen Schaf, das wegrennt. Ach ja, und Jesus sucht das Verlorene. Aber was für Typen das waren, mit denen wir uns da identifizieren. Ich glaube, wir kapieren gar nicht, wie wenig angesehen, wie kaputt dieser Zachäus war. Sind wir wirklich so schlimm? Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich meine Glaubenskurse halte, kommen wir an dem Punkt immer, wir sind alle Sünder. Und ich habe es, glaube ich, noch nie erlebt, dass jemand gesagt hätte, nö, bin ich nicht. Diese Erkenntnis ist doch irgendwie immer da. Aber im Alltag, merke ich, fällt es mir so schwer, das wirklich ernsthaft klar zu sehen. Und einer meiner Kernsätze für heute ist, Jesus kommt in diese Welt, obwohl er mich kennt. Jesus kommt in diese Welt, er kommt die Leiter runter, weil er weiß, wie ich bin, weil er weiß, wie verloren es ist. Und ganz ehrlich, es gibt nur zwei Möglichkeiten, in diesem Leben überhaupt zurechtzukommen, mit unserem Verlorensein. Das eine, entweder trägst du eine Maske. Und ich meine jetzt nicht diese schicken weißen oder schwarzen Lappen, die bei euch im Gesicht sind, sondern eure Rolle, die ihr spielt. Ich gucke in eure Augen und denke mir, ja, wo sind denn hier Sünder? Das sind doch alles tolle Menschen. Aber ihr zeigt mir jetzt natürlich nicht eure Schattenseiten und eure Abgründe. Und die zeige ich euch auch nicht. Oder zweite Möglichkeit, ihr werdet ein Großmeister im Verdrängen, im Wegschieben, im Nicht-Ehrlich-Werden vor euch selbst. Und hier sind beides Sachen, die sind ganz normal. Weil ich glaube, in diesem dauernden Bewusstsein, dass es so schief ist, was wir leben, dass es so mangelhaft ist, können wir nicht aushalten, können wir das nicht überstehen. Jesus ist herabgestiegen, obwohl er mich kennt. Und ich muss bei ihm keine Maske aufziehen. Ich muss mich nicht verstellen. Ich muss nicht verdrängen. Bei Jesus kann ich tatsächlich zugeben, wie kaputt ich bin, weil er mich ins Kleinste kennt und um jeden Ecken in meinem Leben weiß. Und ich finde es so cool, wie Jesus Verlorenen begegnet. Das finden wir nochmal in Vers 5. Als Jesus an den Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Ich habe das mit den Maulbeerfeigenbäumen, ich habe da keinen im Garten, aber ich habe das mal gegoogelt. Die haben zwei Eigenschaften, die werden zum einen ziemlich groß und die sind zweitens ziemlich belaubt. Das heißt, das ist eigentlich ein perfekter Zachäusbaum. Er kann hochklettern und sieht viel und er ist schön versteckt. Er wird nicht auf den ersten Blick entdeckt. Und ich glaube, das ist ein typisches Verhalten, wenn man sich auf die Suche nach diesem Jesus begibt. Man möchte was sehen, aber man möchte so vom Beobachterplatz bleiben. Man lunscht so aus dem Baum heraus und guckt und beobachtet, aber es hat erstmal nichts mit mir zu tun. Und das kann für beide jetzt gelten. Für dich, wenn du Jesus schon so lange kennst und in die Gemeinde kommst und Christ bist, aber trotzdem hältst du Jesus von deinem Baum aus auf Abstand und beobachtest. Oder weil du neu auf der Suche nach Jesus bist und noch nicht weißt, ist er das wirklich, was er verspricht. Dann kann man da auch schön unbeteiligt sitzen. Aber Weihnachten bedeutet, dass Jesus runterkommt und uns ruft. Zachäus, komm runter. Ich muss heute dein Gast sein. Das ist der Kern dessen, was Jesus tut. Er sagt, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Ich habe da echt Sehnsucht, ich habe da Bock drauf. Ich will heute mit dir feiern. Das sagte nicht nur zu Zachäus damals, es ist die Aussage Jesu heute auch noch. Ich habe vor ein paar Monaten hier über das Thema Scham geredet und habe da ein Beispiel gebracht. Stell dir vor, es klopft an deiner Tür und jetzt musste ich umdenken diese Woche. Der Herr Bundeskanzler Scholz steht vor der Tür und sagt, oh, ich habe gerade noch eine Viertelstunde, bis ich meinen Antrittsbesuch hier mache. Trink mal einen Kaffee zusammen. Das finde ich ja schon krass und abgedreht. Das würde ich jedem erzählen, der es hören will oder nicht, ja, wenn so jemand kommt. Und jetzt kommt Gott vom Himmel runter, der Schöpfer der Welt, und klopft bei mir an und sagt nicht, ich würde gerne, sondern Chris, ich muss bei dir zu Gast sein. Ich habe da jetzt richtig Bock drauf, mit dir zu feiern, mit dir Zeit zu verbringen, bei dir zu sein. Und noch eins obendrauf. Das ist nicht der, der mich nur von außen kennt, sondern das ist der, der mich durch und durch kennt, mit meinen ganzen Abgründen, mit meiner ganzen Sünde, mit meinem ganzen Versagen. Und der will trotzdem Zeit mit mir verbringen. Wie cool ist das denn? Wir sagen ganz oft, Jesus kommt an Weihnachten zu uns, weil er uns kennt. Und das stimmt. Aber ich glaube, mir ist fast noch wichtiger, er kommt, obwohl er uns kennt. Obwohl er weiß, wie du tickst, hat er trotzdem Bock auf dich. Damals wie heute finden das Menschen gar nicht cool, was Jesus da gemacht hat. In Vers 7 lesen wir nämlich, die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Wenn Jesus ein echter Rabbi, ein echt geistlicher Mann, ein wirklicher Prophet wäre, dann hätte er wissen müssen, wer dieser Zachäus ist, und dann hätte er sich nicht einladen dürfen. So was macht ein heiliger Mann nicht. Und die Annahme, die dahinter steht, ist, Gott und Sünde, das passt nicht zusammen. Und es stimmt ja auch erstmal. Aber was sehr wohl zusammenpasst, was wir hier lernen, ist Gott und Sünder. Das passt hervorragend zusammen. Und das demonstriert uns Jesus hier. Denn darum ist er von dieser Leiter herabgestiegen. Genau das war sein Ziel. Der ist nicht gekommen, um mit den paar Heiligen auf der Erde Zeit zu verbringen, sondern mit den Kaputten und mit den Sündern. Und liebe Leute, das fällt uns fromm ganz, ganz schwer. Diese Woche ist der neue Bundestag vereidigt worden. Und ein Großteil der Minister hat auf den Gottesbezug in der Schwurformel verzichtet. Nicht so wahr mir Gott helfe. Und ein Aufschrei ging durch die frommen Medien, als die Kirchen es gewagt haben, diesen Politikern trotzdem zu gratulieren. Was fällt denen ein? Da sind diese Heiden, diese Atheisten und verweigern ihre Verantwortung gegenüber Gott, und die Kirchen kommen und kriechen zu Kreuze und gratulieren auch noch. Ist ja wohl eine Frechheit. Ich glaube, Jesus hätte sogar mehr gemacht, als zu gratulieren. Ich glaube, Jesus wäre auf der Wahlparty der Grünen gewesen und hätte mit denen gefeiert. Das ist das Wesen unseres Gottes. Was wäre denn, wenn ich hier unten beim Jammers, das ist dieser Grieche an der Neustädter Straße, mich mit einem ortsbekannten Säufer, Neonazi, AfDler, was auch immer, treffen würde und mit dem in aller Öffentlichkeit ein Bierchen trinken würde? Das kann er doch nicht machen, oder? Hallo, der hat doch wohl auch noch Vorbildfunktion. Schließlich unser Pastor hier. Und sowas macht ein Pastor nicht, mit so einem Gesocks in der Öffentlichkeit und dann auch noch Bier trinken. Hallo, wir sind eine Blaukreuzgemeinde. Ich befürchte, dass Jesus sowas auch gemacht hätte. Sogar mit solchen Leuten. Und bei uns hier darf jeder kommen, oder? Egal ob Querdenker, Atheist, Esoteriker, vollkommen egal. Dürfen gerne in unsere Gemeinde kommen, sich bitte sofort bekehren und ihr Verhalten ändern. Dann ist das in Ordnung. Aber bitte nicht so bleiben, wie sie sind, und hier Unruhe reinbringen. Jesus sagt in unserer Geschichte nicht, Zachäus, komm herunter, ändere dein Verhalten und dann will ich bei dir feiern. Diese Reihenfolge finden wir hier nicht. Jesus sagt, komm runter, so wie du bist, und nimm mich mit in dein Haus, lass uns feiern. Und dann gucken wir mal, was passiert. Die Reihenfolge, und das ist mir ganz wichtig, ist hier eine andere. Und das möchte ich mir jetzt mit euch nochmal im letzten Punkt angucken. Die Reaktion von Zachäus auf diese Begegnung mit Jesus ist der absolute Hit. Ich lese euch Vers 8 nochmal vor. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Der Kerl verschenkt die Hälfte dessen, was er besessen hat. Und vom Rest, was noch übrig ist, erstattet er jedem, dem er was weggenommen hat, das Vierfache, Faktor 4, zurück. Da wir davon ausgehen können, dass der seinen gesamten Reichtum durch Betrug bekommen hat, kommen da eine Menge Kosten auf ihn zu. Und der Typ scheint unfassbar reich gewesen zu sein, weil sonst hätte er das überhaupt nicht gekonnt. Das Alte Testament ist an dieser Stelle nicht eindeutig, wie viel er verpflichtet war, zurückzuzahlen. Es gibt Stellen im dritten Buch Mose, die reden beim Betrug vom Doppelten. Und es gibt Stellen im zweiten Samuel und im zweiten Buch Mose, die reden vom Vierfachen. Und Zachäus, was wir hier erleben bei ihm, ist eine Lebensbeichte. Er gibt zu, dass er Menschen betrogen hat. Er gibt zu, dass er Sünder ist. Er gibt zu, dass sein bisheriges Leben falsch war. Und er gibt zu, dass Gott recht hat und er sich unter das Gebot Gottes beugt und erfüllt voll das, was vom Gesetz gefordert ist. Er erstattet das Vierfache zurück. Ganz spannend ist, unmittelbar vor dieser Geschichte in der Bibel steht eine andere Geschichte, wo es um Geld geht, nämlich die Geschichte vom reichen Jüngling. Das war auch jemand, der Geld wie Heu hatte. Und damit enden dann aber schon alle Gemeinsamkeiten zwischen diesem reichen Jüngling und Zachäus. Der reiche Jüngling sagt: Ich habe alle Gebote gehalten von Jugend auf. Zachäus sagt: Ich habe irgendwie kein Gebot gehalten von Jugend auf. Der reiche Jüngling geht traurig von Jesus weg, weil er sein Geld mehr liebt. Und Zachäus gibt es ohne Aufforderung mit beiden Händen raus. Wir erleben hier von Lukas Zachäus als den Gegenpol zum reichen Jüngling, direkt nebeneinander gestellt. Und diese Hingabe von Zachäus, die beeindruckt mich. Macht mal kurz bitte eine Inventur bei euch. Die Hälfte von allem, was ihr besitzt. Die Hälfte eures Geldbeutelinhaltes, die Hälfte eures Kontostandes, die Hälfte eurer Rücklagen, das eine Auto von den zweien, den halben Wert eures Hauses, eurer Wohnung, eures Mobiliars. Ja, selbst wenn du reich bist und danach noch genug zum Leben übrig bleibt, das tut richtig weh. Die meisten von uns kriegen schon diesen Kollektenkrampf, wenn sie den 50er über der Kollekte loslassen sollen. Ja, da gehen die Finger nicht auf. Die Hälfte meines Besitzes, es geht in die Zehntausende, vielleicht in die Hunderttausende, die Zachäus da einfach so weggibt. Einfach so. Weil wenn wir uns das angucken, warum er das tut, ist es total wichtig, dass wir genau hingucken. Es ist die Reaktion, nicht die Aktion. Und das ist total wichtig. Klar, er wird aktiv, ja, er geht zu diesem Baum und er klettert da hoch, das macht er alles. Aber er muss sich diese Einladung Jesu nicht verdienen. Jesus sagt nicht: Gib dein Geld weg und dann komme ich zu dir. Sondern Jesus kommt ohne Vorbedingung zu ihm. Jesus kommt einfach so, und das, was wir dann erleben, ist die Reaktion auf das, was in diesem Haus passiert. Und was da passiert, wissen wir nicht. Da fehlt ein Stück der Geschichte. Das war anscheinend nicht wichtig. Wir wissen nicht, was Jesus da geredet hat. Wir wissen nicht, wie lange die zusammen waren. Wir wissen nicht, was da passiert ist. Aber in dieser Zeit hat Zachäus kapiert: Diesem Jesus muss ich gehören. Diesem Jesus muss ich nachfolgen. Und ich bin bereit, alles dafür zu tun, damit das Wirklichkeit wird. Das ist das Ergebnis und nicht die Voraussetzung für das, was wir in Vers 9 lesen. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, so fügt er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Er sagt nicht: Diese Spende hat diesem Haus Rettung gebracht. sondern dieser Tag, das, was da erlebt wurde. Er sagt auch nicht, boah, super, Zachäus, du hast es verstanden und jetzt gilt's. Jetzt geht's los, jetzt gibst du alles und dann bist du dabei. Ich glaube, dass Jesus sich total gefreut hat über das, was da passiert ist. Dass er diese Früchte dieser Umkehr sofort gesehen hat. Wir sind damit bei Jakobus 2, wo steht, ein Glaube ohne Taten ist eigentlich gar kein Glaube. Und wir erleben hier, dass der Glaube von Zachäus total echt war. Er hat diese Lebensveränderung erfahren und reagiert sofort. Aber er reagiert. Echter Glaube bringt immer Taten hervor. Aber Taten allein bringen dir niemals Heil. Das wäre Leiterdenken. Das wäre, ich kletter hoch. Meine Taten kommen, weil Jesus runtergeklettert ist. Das ist der einzige Grund. Und hier hoffe ich, dass du das weißt. Wenn du schon ein paar Mal hier warst, hast du das hoffentlich schon x-mal gehört, dass dir deine Taten nichts bringen, um in den Himmel zu kommen. Aber ist das in deinem Herzen? Warum liest du Bibel, wenn du auch mal keinen Bock hast? Warum betest du, auch wenn du so müde bist? Warum kommst du hier in den Gottesdienst oder schaust ihn dir am Sonntagmorgen im Internet an, obwohl dir zig Sachen einfallen, auf die du mehr Lust hast? Warum spendest du Geld, wo du es doch selber auch gut gebrauchen könntest? Warum bemühst du dich, deinen Nächsten zu lieben? Vielleicht sogar deinen Feind. Und was macht es mit dir, wenn es wieder nicht funktioniert? Machst du das, um dich hier hochzukämpfen? Um doch noch einen Schritt zu gehen zu Jesus hin? Oder ist es die Reaktion, weil Gott alles getan hat? Darf ich ihn besser kennenlernen? Darf ich mit ihm reden? Darf ich in die Gemeinde gehen? Und es ist gut für mich. Ihr versteht den Unterschied. Das Ergebnis ist erstmal dasselbe. Ich lese Bibel, ich bete, ich spende, ich gehe in die Gemeinde. Aber ich mache es, weil ich auf Jesus reagiere und nicht, um mir irgendwas zu verdienen. Bekommst du Aktion und Reaktion getrennt? Du hast einen Job. Bleib an Jesus dran. Bleib bei ihm. Alles andere, jede Tat, jede Frucht kommt ganz von alleine, weil es Gottes Werk ist. Wo stehst du auf dieser Leiter? Im Leben und im Glauben. Und wie oft bist du schon abgerutscht? Wie oft hast du versucht, besser zu werden? Wie oft hast du versucht, hier weiter hochzukommen? Und ich mache dir Mut, ganz bewusst es Jesus gleich zu machen. Ich mache dir Mut, diese Leiter ganz bewusst runterzugehen heute und zu sagen, Jesus, ich kann das nicht, ich brauche das nicht. Und das Coole ist, Jesus kommt dir hinterher und will dir begegnen. Das ist Weihnachten. Amen.